Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu dieser zweiten Folge meines Podcasts Ulysses Lesen. In der ersten Folge habe ich ja schon ein bisschen dargelegt, warum ich diesen Roman für besonders faszinierend und auch heute noch wichtig und relevant halte und warum ich diesen Podcast gestartet habe. Jetzt in der zweiten Folge möchte ich das Ganze mal mehr von außen beleuchten und eigentlich die Frage stellen, welche Urteile, Vorurteile, Meinungen so über Ulysses im Umlauf sind und ob die heute noch stimmen und was man darüber vielleicht denken kann. Das werde ich nicht alleine tun, sondern ich habe einen Gast. Mein Gast ist ein ganz alter Freund von mir, Thomas Askan-Fierich. Thomas ist Autor, hat einige Romane geschrieben, Kriminalromane, Sachbuchautor. Er kennt sich sehr gut aus mit kulinarischen Themen, hat ein großes Standardwerk zum Thema Aroma geschrieben mit einem Co-Autor. Und Thomas ist auch Podcaster. Der Podcast Vinyl und Cooking ist seit einiger Zeit online, sehr zu empfehlen. Da wird immer über Musik gesprochen, da werden Platten aufgelegt und da wird gekocht. In einer Folge durfte ich auch schon zu Gast sein, da haben wir über Bob Dylan gesprochen. Hallo Thomas in Wien.
Hallo, servus.
Wir sind jetzt über Zoom verbunden. Ich sitze in Hamburg, du in Wien und wir reden heute über Dublin, also über James Joyce und Ulysses. Tja, ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, diesen Podcast zu planen, da haben wir beide uns mal länger unterhalten und da warst du skeptisch. Da hast du eigentlich gesagt, Ulysses, das ist eher so ein Schulstoff oder was, was man Leuten reinquält, weil das zur Literaturgeschichte gehört, aber nichts Schönes und nichts Lebendiges.
Ja, aber ich habe gesagt, das ist ein Monolith, über den man sich eigentlich freiwillig nicht rübertraut, weil er so wie ein riesiger Fels in der Entwicklung der modernen Literatur steht. Und das ist so wie Der Mann ohne Eigenschaften von Musil, den auch kaum einer wirklich von vorne bis hinten gelesen hat, aber alle reden drüber.
Richtig, genau. Und da hatten wir uns drüber unterhalten und sind über die ganze Zeit, die jetzt schon meine Planung zum Podcast auch läuft, sind wir in Gespräch geblieben. Und heute wollen wir mal versuchen, das ein bisschen genauer zu fassen. Also eigentlich die Frage zu erörtern, was an diesen Urteilen, Vorurteilen über Ulysses eigentlich stimmt und was nicht und wie man das alles heute sieht und wie man da vielleicht heute drüber denken kann. Also herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Also ich habe mich ja auch immer wieder mit Ulysses und James Joyce und ich habe eigentlich bis auf Finnegan's Wake alles gelesen, den Ulysses zugegebenermaßen auch nur fragmentarisch. Und ich habe mich jetzt aufgrund deiner Initiative nochmal dran gesetzt und habe ihn sogar auf Englisch versucht zu lesen und habe das so ein bisschen verglichen. Das ist ja, es ist wirklich ein Gigant. Und mein Verhältnis zu Ulysses ist so ein bisschen zwiegespalten. Also er macht manchmal unheimlich Spaß und dann nervt er wieder total. Aber darüber werden wir ja jetzt vielleicht ein bisschen reden. Ich habe mir das mal angeguckt, was damals, als der erschien, 1922 glaube ich, so die zeitgenössischen Kollegen von James Joyce zu dem Buch gesagt haben. Und das ist schon erstaunlich, um es gelinde auszudrücken. Also D.H. Lawrence, ja auch kein ganz unbekannter und durchaus auch einer der moderne, aufgeschlossene Autor, der ja mit seinen Lady Chatterley auch auf dem Index stand und die gleichen Probleme wie Joyce hatte, der hat gesagt, das ist dreckiger Journalismus. Die Kunstform des Romans wird erniedrigt dazu, sich mit dem Jucken zwischen den Zehen unbedeutender Männer zu beschäftigen. Harter Tobak. Virginia Woolf, auch keine Unbekannte, auch keine Traditionalistin, sagte, das Werk eines frustrierten Mannes, der um zu atmen alle Fenster zerbricht. Der Autor ist ein käsiger Oberschüler, der an seinen Pickeln herumfummelt. Das Buch wurde ja schon in einzelnen Kapiteln vorab in so Avantgarde-Literaturzeitschriften veröffentlicht. Und das versetzte die Abonnenten alle in Aufruhr, die kündigten ihr Abo und so weiter. In den USA wurde erfolgreich gegen diese Kapitel und später auch gegen das Buch geklagt wegen Obszönität. Und der Roman landete auf dem Index lange Zeit. In der UdSSR erklärte man den Roman zum elitären Obskurantismus. Trotz des Realismus sei das kein sozialer Realismus. Er hätte keine positiven Botschaften. Die irische Kritik reagierte etwas gelassener, mit Sarkasmus, aber auch mit viel Unverständnis. Aber verboten wurde der Roman dort wenigstens nie. Zitat aus einer Zeitung: Die irische Literaturbewegung wird ihren Höhepunkt nicht in einem französischen Spülbecken finden. Joyce lebte ja zu der Zeit in Paris. Weiteres Zitat: Wie konnte ein jesuitisch ausgebildeter Intellektueller so bösartig werden? Und in England, das ja in dem Roman auch immer wieder thematisiert wird, sozusagen als Kolonialmacht der Iren, hieß es, der Autor mache sich über das British Empire lustig. Im Buch gehe es um Bier, Beef, Business, Bibles, Baldocks, Battleships, Buggery und Bishops. Nach so viel Kritik muss man den Roman eigentlich lieben. Ja, und wir haben uns jetzt für die folgende halbe Stunde oder so überlegt, dass ich so ein paar ketzerische Fragen formuliere, die mir auch, seitdem ich Ulysses kenne, immer wieder durch den Kopf gehen und offenbar auch nicht nur mir. Zum Beispiel die erste gleich, lieber Ralf, ist Ulysses eigentlich unlesbar?
Ja, das ist sicherlich eines der bekanntesten Vorurteile und was man immer wieder hört. Und interessanterweise wurde James Joyce schon zu Lebzeiten damit ja auch konfrontiert. Seine Tante soll gesagt haben, das Buch sei unlesbar, not fit to read im Englischen. Und er hat darauf geantwortet, if Ulysses is not fit to read, then life is not fit to live. Also wenn Ulysses unlesbar ist, dann ist das Leben unlebbar. Das ist natürlich jetzt gleich wieder ein Aphorismus und darauf komme ich vielleicht gleich nochmal kurz zu sprechen. Ich würde erstmal sagen, aus meiner Erfahrung, unlesbar ist es natürlich nicht. Das ist, glaube ich, einfach eine übertriebene Ansage, die so aus der Frühzeit stammt. Ich glaube, als das Buch rauskam, war es ein Schock. Und da war tatsächlich, war niemand in der Lage, das so voll zu verstehen und die ganzen Ebenen wirklich zu erfassen, weil es einfach auch alles noch zu neu und zu frisch war. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat sich ja eine große Sekundärliteratur gebildet. Es gibt viele Leseerfahrungen mit diesem Buch. Und es ist klar, es ist kein unlesbares Buch. Es gibt ja durchaus Literatur, die so stark verklausuliert ist, dass man sie nicht kaum wirklich so lesen kann. Ne? Aber nicht.
Man ist das ja auch gewohnt mittlerweile von zeitgenössischer Literatur. Also Joyce war ja sozusagen der Lehrmeister des neuen Erzählens, also wie man eben weg vom normalen Realismus des 19. Jahrhunderts, wo einfach eine Geschichte mit Dialogen erzählt wird und ein paar Betrachtungen des Autors, sondern da geht's eben, das ist wie eine Collage. Und sowas ist der Leser heutzutage, der halbwegs vorgebildete Leser, ja ein bisschen gewohnt. Deswegen ist das wahrscheinlich für viel mehr Menschen mittlerweile lesbar geworden.
Ja, richtig. Das finde ich eigentlich eine gute Formulierung. Es wurde im Laufe der Zeit immer lesbarer. Und trotzdem würde ich immer noch sagen, es ist ein Buch, das sich schwer lesen lässt. Also jeder, der sagt, dass er nach kurzer Zeit ausgestiegen ist oder dass er es mehrfach probiert hat, den kann ich verstehen, weil es ist tatsächlich kein Buch, das sich so ohne weiteres erschließt.
Ja, man kann es eigentlich auch nicht von vorne nach hinten im Schaukelstuhl oder am Strand weglesen. Es ist eben kein Krimi und es ist auch keine Unterhaltungsliteratur. Man muss sich schon ein bisschen Mühe geben.
Ja, ist weit davon entfernt, so zumindest.
Aber wie würdest du denn vorschlagen, dass man das lesen soll, wenn man jetzt noch nicht so wahnsinnig vorgebildet ist? Also meine Tante, wie sollte die den Ulysses lesen? Sollte sie es lassen oder sollte sie ihn lesen?
Ja, es gibt für mich zwei Wege. Ja, ich würde einen der beiden Wege empfehlen, aber ich sage erstmal die beiden Wege. Der erste Weg wäre tatsächlich, dass man sich das alles selbst erarbeitet. Bei James Joyce ist es so, dass er einen überhaupt nicht führt. Also viele Erzähler, gerade auch die du erwähnt hast, des 19. Jahrhunderts, die großen Erzähler, George Eliot, Tolstoi und so weiter.
Thomas Mann vielleicht noch, auch noch im
20. Mann.
Jahrhundert, ja.
Die führen ihre Leser und sagen ihnen, wo sie sind und an welchem Ort sie sind und wer die Figuren sind. Und man wird immer so an die Hand genommen. Das macht Joyce auf eine sehr radikale Weise gar nicht. Also er lässt einen so alleine in der Szene herumstehen. Das merkt man gleich im ersten Kapitel. Man wird da so konfrontiert mit diesen drei Studenten, die da in diesem Turm wohnen. Man erfährt zwar auf der ersten Seite noch, dass es ein Turm ist, aber wo der steht, das erfährt man dann erst nach vielen weiteren Seiten. Wer diese Leute sind, erfährt man auch erst durch die Gespräche und durch Hinweise und durch Anspielungen. Und Joyce gibt einem schon diese ganzen Informationen, die man braucht, aber er verteilt sie so im Kapitel, dass man sie sich selber zusammensuchen muss. Das ist das Besondere und das Schwierige.
Warum macht er das eigentlich?
Ich glaube, dass das zu seiner Poetik gehört, ne? Also das gehört dazu, dass er sagt, er will das nicht alles so vorkauen und vorbearbeiten, sondern er möchte eigentlich einen aktiven Leser haben und eine aktive Leserin, die sich wirklich selber in dem Buch orientieren. Es ist so, der Unterschied ist, als ob du eine fremde Stadt erkundest ohne Stadtführer.
Das kann ja echt Spaß machen. Also ich mache das ganz gerne. Einfach mal loslaufen und gucken, was passiert. Das kann man bei Joyce machen. Also für mich ist das wie so ein Spielangebot. Also das ist ja eine sehr moderne Vorstellung von Autorschaft. Also da denke ich jetzt an Roland Barth und an die Poststrukturalisten, die darüber sehr viel geschrieben haben und das auch selber in die Tat umgesetzt haben. Also der Leser spielt mit dem Autor und der Autor spielt mit dem Leser, mit Leseerwartungen, mit sozusagen falschen Finden, mit bewussten Verwirrungen. Und darauf kann man sich einlassen. Das kann Spaß machen. Also man muss ja nicht alles verstehen. Und man kann sich auch einfach nur an der wirklich sehr elaborierten Sprache erfreuen, die mit irren Wortspielen um sich wirft. Und selbst wenn man das auch in der Übersetzung nicht versteht, kann man sich einfach an der tollen Sprache erfreuen und an den ungewöhnlichen Herangehensweisen, wie man eine Geschichte erzählen kann. Das Buch ist ja ein Theaterstück, da gibt es endlose innere Monologe, Bewusstseinsströme, da gibt es essayistische Passagen, da gibt es Porträts von Menschen, da gibt es endlose Dialoge in Kneipen und so. Also das ist ja wirklich ein Sammelsurium, ein Kompendium, ein überströmend von Ideen und Angeboten. Man muss nicht jedes Angebot annehmen, man kann auch mal weiterblättern, James Joyce wird es uns verzeihen, aber man findet immer wieder etwas, wo man denkt, boah, das ist jetzt echt schräg oder das ist jetzt wirklich auch mal ergreifend. Da werden ja Personen wirklich bis ins Detail in ihre Körperlichkeit und ihre Sehnsüchte beschrieben, auch Frauen. Und das ist wirklich manchmal sehr berührend.
Das würde ich alles unterschreiben und das wäre für mich so die erste Herangehensweise, die du beschrieben hast. Also, dass man sagt, okay, ich lasse mich darauf total ein und gehe einfach los wie eine Stadt, die ich nicht kenne und gucke, bleibe mal stehen und wenn mich was anspricht, dann bleibe ich. Es gibt natürlich noch eine zweite Möglichkeit, das wäre der systematische Zugang und da braucht man ein bisschen Hilfe von außen. Es gibt nicht umsonst im englischsprachigen Raum sehr, sehr viele Bücher, die so einen Guide anbieten oder auch Internetseiten. Es gibt allein 3 Webseiten mit Episode Guides und es gibt natürlich stapelweise Bücher dazu.
Ja, aber dein Podcast ist ja auch sowas. Es ist ja eigentlich auch eine Anleitung oder eine Handreichung, wie man dieses Buch lesen kann. Also es ist ja wirklich so, also bei das dritte oder vierte Kapitel, wo er da am Strand rumläuft, da bin ich gescheitert, selbst mit Vorwissen. Ich verstehe es nicht. Und wenn du da ein paar Hilfestellungen leisten kannst, ist das natürlich
sehr schön. Das ist genauso gemeint, also dieser Podcast ist genauso gemeint für diesen systematischen Zugang, dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich doch verstehen, wie ist das angelegt, was passiert da genau, welche Motive sind hier wichtig. Und da kann es schon wirklich nicht schaden, wenn man sich, bevor man liest oder auch während man liest, einen Überblick verschafft. Und da gibt es viele Möglichkeiten, gerade das von dir angesprochene Kapitel Proteus ist ganz, ganz besonders schwer, weil es eben hauptsächlich aus innerem Monolog besteht und da ist es nicht schlecht, wenn man so ein bisschen sich schon orientiert. Ich kann versprechen, dass das nicht bedeutet, dass das Buch dadurch banal oder entzaubert wird, sondern es ist eigentlich wirklich nur der erste Einstieg und wenn man sich vorab so ein bisschen informiert, wenn man so will, einen Stadtplan in die Hand nimmt, dann kommt man leichter rein und kann es überhaupt erst mal einmal durchlesen und dann entdeckt man immer noch wahnsinnig viele Sachen beim zweiten, dritten und so weiter.
Warum gibt es überhaupt so viele innere Monologe oder Bewusstseinsströme? Das war ja eine relativ neue Erzählform. Hat Joyce zwar nicht erfunden, aber er hat es auf die Spitze getrieben. Warum? Was gewinnt er dabei?
Also aus meiner Sicht hat Joyce das deswegen so stark in den Vordergrund gestellt, weil er möchte, dass man einen Roman aus verschiedenen Perspektiven wahrnimmt. Also dass nicht nur eine Person oder eine Gruppe oder auch der Autor diejenigen sind, die die Sichtweise vorgeben, sondern dass man verschiedene Leute zu Wort kommen lässt und dass man ihnen so nahe kommt, wie nur irgendwie möglich.
Die Nähe ist entscheidend, ne? Also man kommt, wenn man sich drauf einlässt, kommt man den Figuren unglaublich nahe. Also es ist ja auch so eine Diskrepanz in dem Buch, was sie sagen, ist oft banal und gar nicht richtig formuliert, weil sie es nicht können. Diese Figuren, das sind ja ganz einfache, normale Menschen, das sind ja keine Literaten und der innere Monolog, also das, was sie denken und fühlen und was sie sehen, ist viel reicher als das, was sie äußern. Das ist hochinteressant.
Ja, einer der großen Vorbilder von Joyce ist ja Gustave Flaubert gewesen. Und Flaubert hat das bei Madame Bovary ja schon mal sehr gut durchexerziert an einer Person. Also wie kann man sehr, sehr nah in eine einzige Person eintauchen, da aber noch in der personalen Erzählweise, also dass man von außen sich in die Gedanken hineinversetzt. Und Joyce wollte noch einen Schritt näher herankommen. Der innere Monolog wurde in der französischen Literatur, auch schon in der deutschsprachigen Literatur bei Arthur Schnitzler schon mal so ausprobiert. Joyce hat das nochmal radikalisiert. Ich sage das so, dass er eigentlich einen Kopfhörer an das Gehirn der Figur anschließen wollte. Also, dass man direkt mithören kann, wie die denkt. Und wir wissen ja alle, dass unser Denken nicht in strukturierten, klaren Absätzen passiert, sondern chaotisch ist. Ja, wir assoziieren, wir schweifen ab, wir haben Bilder auf einmal vor Augen, Erinnerungen.
Genau so läuft das da, ne? Also, die springen hin und her und das ist natürlich schwierig zu lesen, weil man dann auch als Nicht-Ire als Nicht-Dubliner manche Sprünge nicht versteht, aber wie gesagt, dann lässt man es halt und nimmt den nächsten wieder mit. Ich glaube auch, dass Joyce über den Erzähler nachgedacht hat, dass er den Erzähler neu situieren wollte. Also er wollte weg von dem, wie man sagt in der Germanistik, dem auktorialen, allwissenden Erzähler des 19. Jahrhunderts, der dann sogar schon in den Kapitelüberschriften angibt, worum es jetzt gehen wird. Und der dann so, mein lieber Leser, und sowas war ja durchaus üblich. Und der wusste alles, die Figuren haben nur das gesagt und gedacht und gemacht, was der Autor dem Leser mitteilen wollte. Und bei James Joyce ist das anders. Der Erzähler ist eigentlich nur noch ein Arrangeur einer Collage, denn er nimmt sich auch zurück und er urteilt nicht. Er macht nie moralische Urteile. Das war im 19. Jahrhundert gang und gäbe. Also die Autoren haben ständig alles bewertet, was sie da erzählen. Und das ist eine neue Form des Erzählens. Und das ist das Moderne an diesem Buch. Einer der modernen Aspekte.
Ich glaube auch, und es wird ja noch getoppt oder noch ergänzt oder noch auf die Spitze getrieben, dadurch, dass es eben nicht nur innere Monologe gibt, sondern dass Joyce eben fremde Textsorten einbaut, ne? Dass er sozusagen Textsorten parodiert, dass man auf einmal bestimmte Dinge erfährt in einer merkwürdigen Sprache und dann merkt man, hier wird eine Sportreportage parodiert, oder dass er sogar in einem Kapitel, da wird es dann wirklich richtig wild, die Entwicklung der englischen Sprache aus dem Mittelhochenglisch, dem mittelalterlichen Englisch bis in die Moderne parodiert, sodass einem immer bewusst ist, dass das hier eine literarische Form ist. Also, dass das nichts Direktes, Natürliches ist, sondern dass das sprachlich gestaltet ist. Und das entfernt einen erstmal nochmal weiter von dem Inhalt und gleichzeitig gibt es einem einen neuen Zugang. Also Ulysses ist aus meiner Sicht ein Plädoyer dafür, dass man Dinge immer noch von anderen Standorten aus einer anderen Perspektive betrachten kann und dass es immer mehrere Ebenen gibt.
Ja, da kann ich ja nochmal auf das D.H. Lawrence-Zitat zurückgehen, wo der gesagt hat, dass hier die Kunstform des Romans erniedrigt wird. Das ist ja vollkommen irre, weil im Grunde genommen wird die Kunstform des Romans ins Unendliche erweitert. Also er nimmt den Roman ja total ernst. Also er versucht, die Möglichkeiten auch zu erweitern. Was kann man erzählen? Wie kann man erzählen? Das ist einfach ein Versuch, dem Roman eine ganz neue Bedeutung zu geben. Das ist auch wichtig. Da können wir später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Ist deswegen.
Ich fand nochmal ganz kurz interessant, dieses D.H. Lawrence-Zitat, weil ich glaube, er hebt auch darauf ab, dass in Romanen die Helden was Besonderes sein sollen und die Heldinnen. Also, dass das besondere Menschen sein müssen. Und Joyce macht ja hier genau das Gegenteil. Diese Leute, von denen dieses Buch handelt, sind die normalsten Menschen der Welt. Also, die heben sich eigentlich durch nichts heraus aus der Masse. Und das ist ja schon ein genialer Schachzug, dass er einfach sagt, Leopold Bloom ist einfach ein ganz normaler Dubliner Bürger, seine Frau ist zu Hause. Und dann gibt es noch diesen Schriftsteller, der es auch noch nicht so richtig geschafft hat, was auf die Beine zu stellen. Und das sind einfach keine Leute, die irgendwas Spektakuläres machen. Und die erleben ja auch an diesem Tag nichts Spektakuläres. Und ich glaube, das hat Lawrence gestört, weil man natürlich die großen Erzählungen waren immer auch die Erzählung von wichtigen Personen.
Ja, und von da ging es auch um Vergewaltigung und Mord und Totschlag und um eine große Anklage an die Verhältnisse und so. Das war sicherlich eine Provokation, diese Alltäglichkeit, die sich durch den Roman zieht, bis in die kleinsten Verästelungen. Also nochmal, ist Ulysses genial? Ist James Joyce genial?
Ja, genial. Das ist ja so ein Ausdruck, der heute eine große Ambivalenz hat, sage ich, würde ich mal. Also es ist ein Ausdruck, der heute eine große Ambivalenz hat, weil man diesen Genie-Gedanken, der im 20. Jahrhundert sehr, sehr stark war, heute kritisch sieht, weil das so, Genie heißt immer, das kommt so aus der Person heraus. Ne? Also das Genie ist der Schöpfer, wie ein Gott, der schöpft das so aus dem Nichts. Und ich glaube, dass man vielleicht mit einem anderen Vokabular das besser beschreiben kann. Ich würde es jedenfalls versuchen, nämlich, dass es schon wirklich ein großer Wurf ist, was Joyce hier gemacht hat, im Sinne von, dass dieses Werk als Werk natürlich einen starken Eindruck hinterlassen hat im 20. Jahrhundert und wirklich etwas ist, das ein besonderes Buch ist. Ich habe das ja in meiner ersten Folge schon gesagt, ein Buch wie kein anderes, hat Stephen Fry dazu gesagt. Damit muss man jetzt das nicht total vergöttern und in den Himmel heben, aber es ist eben ein ganz besonders reichhaltiges Buch, in dem ganz besonders viel drinsteckt aus meiner Sicht. Insofern ein großer Wurf. Was Joyce nicht macht, ist, dass er das so alles auf sein Konto bucht. Das finde ich eben auch sehr interessant, indem er die Odyssee und Shakespeares Hamlet und viele, viele andere Werke so stark anführt und zitiert und mit denen arbeitet und die als Folien benutzt, sagt er ja eigentlich auch, ich stehe in einer Reihe von anderen, mit anderen Leuten. Also vor mir haben Leute was gemacht und darauf baue ich jetzt auf. Ich bin also nicht dieser Originalschöpfer, der alles aus dem Nichts hervorholt, sondern ich bin jemand, der auf den Schultern von anderen steht. Natürlich verrät es trotzdem riesen Selbstbewusstsein, dass dann Homer und Shakespeare seine Kompagnons über die Jahrhunderte sind. Und
mit weniger gibt er sich nicht zufrieden.
Ja, richtig, da, in der Liga sieht er sich dann schon, ja, das muss man sagen.
Also ich glaube, dass Joyce ein ganz unglaublich guter Handwerker ist. Also er beherrscht das Handwerk des Erzählens. Und manchmal klappert er damit auch. Aber er ist schon, ich meine, er hat ja andere Bücher auch geschrieben. Also die Dubliners sind ja eher traditionell erzählte Geschichten. Und er hat sich ja da erst hingearbeitet, er hat das ja nicht von Anfang an, also er hat sich auch wirklich Mühe gegeben. Es gibt ein sehr schönes Zitat über die Arbeitsweise von Joyce. Als er an seinem Buch geschrieben hat, und das zog sich ja über Jahre, hat ihn mal ein Freund gefragt, wie geht's denn deinem Roman, James? Und Joyce meinte, habe heute an zwei Sätzen gearbeitet, nicht an den Worten, sondern an der Reihenfolge der Worte. Und es gibt tatsächlich Stellen im Buch, wo ein Satz zweimal erzählt wird. Einmal von vorne und einmal von hinten. Jetzt kann man sich die Frage stellen, braucht's das? Aber da sieht man mal, mit welcher Akribie Joyce da gearbeitet hat. Und dass da nichts dem Zufall überlassen ist. Das ist alles berechnet, das ist alles dosiert, das ist alles. Also ich kann mir vorstellen, dass Joyce da grinsend an seinem Schreibtisch saß und dachte so, jetzt mache ich mal wieder was ganz Kryptisches, da werden sie sich dann alle die Zähne dran ausbeißen. Also das war schon auch von ihm mit viel Schuspe und mit viel, also er war sich seiner Bedeutung oder dessen, was er da tut, sehr bewusst und er hat da großen Spaß dran gehabt. Ich meine, sonst hält man das ja auch nicht durch. Man darf ja sich nicht vergessen, der hatte keine Kohle, er musste durch die Gegend ziehen, er lebte viel im Ausland und hat da 6 Jahre an diesem Ding rumgewerkelt, ohne zu wissen, ob das jemals fertig wird und ob das jemals überhaupt einen Verleger findet. Das muss man sich mal vorstellen. Also da muss man schon eine große Liebe zur Literatur haben und zur Sprache. Und diese Liebe und diese Liebe zur Sprache, das dringt aus jeder Zeile. Und das macht das Buch dann auch zu einem großen Lesevergnügen.
Das stimmt und das würde ich auch nochmal unterstreichen. Das stimmt, das ist eine sehr poetische Sprache. Joyce ist ein poetischer Prosa-Autor. Also einerseits akribisch, wie du beschreibst, das finde ich alles sehr richtig. Und Joyce hat großen Spaß daran, an Details. Ja, es wird ja ganz am Anfang mal ein Flugblatt in die Liffey geworfen. Und dieses Flugblatt taucht dann im Laufe der nächsten Kapitel immer mal wieder ganz kurz auf. Und natürlich haben Literaturwissenschaftler das mittlerweile versucht rauszufinden, wie schnell bewegt sich eigentlich ein Stück Papier, wenn das in den Fluss geworfen wird. Und stimmt das, dass das dann unter dieser Brücke, wo Joyce das betreibt, wieder und so weiter, ne? Joyce hatte aber das Selbstbewusstsein zu sagen, nein, nein, das stimmt. Ich habe das genau so sozusagen ausgerechnet, dass das alles hinkommt und stimmt. Und das ist das eine, dieses Akribische, das andere ist, dass er eine poetische, wunderschöne Sprache hat, die ihm ganz selbstverständlich zur Verfügung steht.
Vor allen Dingen verschiedene Sprachen, da kommt ja alles Mögliche vor. Da werden Gedichte zitiert, da geht es um Umgangssprache, da geht es um Stammeln, da wird geflucht, da wird, wie du vorher gesagt hast, verschiedene Sprachebenen, also die Entwicklung der englischen Hochsprache. Es geht ja auch um Irisch, also Gälisch, ne? Das ist ja alles auch eingebettet in die Zeit, wo die Iren sich unabhängig gemacht haben und dann auch wieder ihre eigene Tradition und ihre Kultur entdeckt haben und sich wieder mit dem Irischen beschäftigt haben. Das Buch ist aber, ich glaube, es gibt nicht viele Stellen, die wirklich irisch sind, oder? Also gälisch geschrieben?
Nee, das gibt es nur ganz selten und das schiebt er meistens den Nationalisten zu. Da sagt er dann, das sind die, die das gerne wieder revitalisieren wollen. Da ist er ja strikt dagegen. Seine Haltung ist ja ganz klar antinationalistisch im Buch.
Was übrigens auch eine Provokation zu der Zeit war, ne? Ich meine, alle redeten über, wie toll die Iren sind und so. Da können wir ja auch nochmal auf die Odyssee eingehen. Da hat das auch was mit zu tun, warum er sich eigentlich diese... Also ich wollte noch was sagen. Ich habe mir... Das Buch ist hochironisch auf mehreren Ebenen. Es wird ja sehr viel ironisiert. Der irische Nationalismus. Es wird eigentlich auch der Kunstanspruch ironisiert. Es gibt eine Stelle, wo Stephen Dedalus irgendein Gedicht rezitiert oder sich ein Gedicht überlegt und gleichzeitig pupst er dann, glaube ich, oder bohrt in der Nase oder irgend sowas. Also da wird das dann gleich wieder gebrochen, ne? Der große Kunstanspruch und die Körperlichkeit des Dichters. Das entlässt sozusagen den gesamten Pathos, der damals ja auch in der Literatur sehr en vogue war. Also modern wäre jetzt an der Stelle, die Kunst nimmt sich als Kunst wichtig. Also Joyce wollte das so haben und er glaubte daran, dass er mit einem Roman einen Tag in Dublin in all seinen Facetten darstellen kann. Und postmodern wäre jetzt, dass man gleichzeitig diesen Kunstanspruch wieder ironisiert und sagt, so wichtig ist das jetzt alles auch wieder nicht. Und wir brauchen hier kein Pathos. Obwohl der Roman durchaus pathetische Stellen hat, aber die werden dann wieder gebrochen. Also es ist erstaunlich, dass 1922 sozusagen schon ein postmoderner Roman erschienen ist. Postmoderne sagt man normalerweise so 70er, 80er Jahre, ne? Also das ist schon echt irre. Können wir mal die Frage stellen, warum heißt der Roman Ulysses? Das Wort kommt ja eigentlich nie irgendwo vor, oder?
Ja, der Romantitel ist ein Hinweis auf diese Folie. Und dass Joyce sich dazu entschieden hat, das so zu machen, ist sehr interessant. Bis kurz vor Druck war es ja auch so, dass die Kapitelüberschriften auch auf die Odyssee bezogen waren, ne? Also kurz noch in einer der vorletzten Fassungen vor Druck stand dann darüber Penelope, Kalypso, Zyklopen und so weiter. Also die Titel der Episoden in Ulysses waren offen angelehnt an die Odyssee. Und er hat selber dann ja gegenüber Freunden dann dieses Kapitelschema nochmal weitergegeben. Das ist ja heute als Stuart-Gilbert-Schema ist das bekannt. Und man kann das zuordnen, aber es ist eben nicht offiziell im Buch drin. Ich glaube, Ulysses ist so der große Hinweis und dieses große Winken mit dem Zaunpfahl. Und gleichzeitig, was du vorhin gesagt hast, ist völlig richtig, finde ich, mit der Ironie. Das ironisiert sich ja auch schon wieder, ne? Dieser Anzeigenakquisiteur, der nichts Besonderes erlebt, das soll Odysseus sein, der große Feldherr, der nach 20 Jahren, dass dieser Typ, der nichts Besonderes macht an dem ganzen Tag, das ist auch schon wieder ein Witz gleichzeitig. Und wie das ganze Buch ja dieser Witz ist. Also, dass man immer sagt, okay, das soll der Held sein. Das soll jetzt das Scheitern des modernen Menschen zeigen und so weiter in dieser wahnsinnigen Alltäglichkeit. Und ich würde auch sagen, dass Joyce die Bedeutung des Epischen und des Großen auch immer wieder unterläuft und zunichte macht mit dieser wahnsinnigen Alltäglichkeit, die er da exponiert. Also da gibt es diverse Szenen. Auf eine möchte ich später nochmal zu sprechen kommen. Den Klogang von Leopold Bloom, das ist eine der absolut Hammer-Szenen im Buch. Da kommen wir bestimmt nachher noch drauf.
Also ich habe mich ja auch schlau gemacht und es hätte andere Folien gegeben. Also ich habe ja schon erwähnt, dass man damals sozusagen den irischen Mythos wiederentdeckt hatte. Da gibt es eine Figur, die heißt, Gott das will, das ist jetzt irisch, Cuculain. Das ist eine so eine Art Highlander und Braveheart der Iren. Das war der große Verteidiger Irlands, so eine mystische Figur, die in der Schule behandelt wurde. Also jeder irische Schüler musste sich mit dieser Figur auseinandersetzen. Das war der Nationalheld. Und den hat er nun bewusst nicht genommen, weil er sich ja eben gegen diesen Nationalismus wenden wollte. Also, dass er allein die Odyssee nimmt, ist schon wieder eine ironische Distanzierung vom irischen Nationalismus.
Und ein Bekenntnis zum Kosmopolitismus, ne? Der Hellenismus war ja sozusagen die Kultur des Übergreifenden, nicht des Lokalen, sondern des allgemeinen, wenn man so will, imperialen auch, aber er bekennt sich immer zur übergreifenden kosmopolitischen Kultur, nicht zur lokalen. Also das, was die lokale Identität verspricht, das interessiert ihn nicht, das lehnt er ab. Er ist ja auch nicht umsonst nach Paris gegangen, aus Dublin, später nach Triest, dann nach Zürich. Er hat immer bewusst im Exil gelebt. Es hat ihn ja niemand aus Dublin wirklich vertrieben, weil ihm das zu provinziell war. Er wollte Anschluss haben an den großen Kulturraum. Und er hat aber innerhalb des großen Kulturraums hat er dann trotzdem seine Heimatstadt Dublin und das Irische und die irischen Probleme sehr akribisch wiedergegeben und sicherlich auch mit einer Liebe dazu in irgendeiner Form. Und das ist immer das Widersprüchliche. Ich finde das Interessante bei Ulysses, dass immer beides vorkommt. Ne? Das Reale und das Geistige, das Provinzielle und das Große, das Irische und das Hellenistische und so weiter. Also, dass er das immer so zusammenbringt, das ist eigentlich, finde ich, erstaunlich hier.
Und es gab zu der Zeit auch andere Kollegen von Joyce, die ähnliche Verfahrensweisen angelegt haben. Also sozusagen die Autoren standen damals, also die realistischen Autoren standen vor der Herausforderung, das Alltagsleben ist total chaotisch, wie soll ich da Sinn reinbringen oder wie soll ich das erzählen? Und dann haben sie sich eben immer wieder eine Struktur gesucht, eine Folie, an der sie sich dann sozusagen langhangeln konnten. Und dieses Gilbert-Papier, von dem du erzählt hast, da gibt es ja auch für jedes Kapitel ein Organ, ein körperliches Organ, und jedes Kapitel ist auch einer bestimmten Farbe zugeordnet. Und dieses Papier, das hat ja Joyce sich selbst geschrieben. Er war ja übrigens ein großer Fan von Listen, schon als Kind. Und er hat das wahrscheinlich gebraucht, um selber eine Struktur für sich zu haben, die dann für den Leser gar nicht so wichtig ist, sondern für ihn selbst.
Ja, und die für uns jetzt hilft, der Sache so ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Insofern ist es ganz gut, dass er das gemacht hat, finde ich.
Ich möchte noch eine zeitgenössische Rezension vorlesen von Kurt Tucholsky. Ich lese das mal vor, weil da steht, glaube ich, einiges drin, was den heutigen Leser auch so durch den Kopf geht. Also, Zitat Tucholsky: Unmöglich, alles hintereinander zu lesen. Die Personen verwirren sich. Wenn eine Handlung darin ist, habe ich sie nicht verstanden. Ich weiß nicht immer, was real, gedacht, geträumt oder beabsichtigt ist. Aus einer Inhaltsangabe des Verlages ergibt sich, was an diesem einen Tage, der dem Buch zugrunde liegt, vorgeht. Ich habe das nicht gemerkt. Zwei gewaltige Ausnahmen, eine Walpurgisnacht und ein riesiger innerer Monolog, beide im dritten Band. Bis dahin wogt der Nebel. Worauf es James Joyce angekommen ist, weiß ich nicht. Das Buch besteht zu seinem Hauptteil aus etwas, worauf es ihm scheinbar nicht angekommen ist, aus Nebensächlichkeiten. Darauf zu achten ist so, wie wenn man sich in der Physikstunde freut, dass das Versuchspräparat des Lehrers so schön rubinrot ist. Darauf kommt es aber nicht an. Hier ist ein Versuch gemacht. Was soll bewiesen werden? Was ist das für ein Versuch? Liebigs Fleischextrakt. Man kann es nicht essen, aber es werden noch viele Suppen damit zubereitet werden. Das ist sozusagen die Brühwürfel-These.
Ja, die Brühwürfel-These von Kurt Tucholsky, das sagt ja im Grunde, dass das Buch, der Roman selber an sich nicht so viel Wert hat, um den zu lesen, aber dass die Methoden, die da entwickelt werden, dass man daraus was machen kann, dass man damit arbeiten kann. Und ich verstehe das total, dass Tucholsky damals als Erstleser der deutschen Übersetzung von Georg Goyard, die hat er gelesen damals, dass ihm dazu das eingefallen ist. Ich finde das eigentlich eine brillante Literaturkritik, die er hier abliefert. Ich würde ihm trotzdem widersprechen, aber das ist natürlich im Abstand von, weiß ich nicht, über 90 Jahren auch einfach, dass das ein Roman ist, den man nicht essen, also sprich nicht lesen kann. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich halte es eben doch für ein Buch, das mit dem man sehr warm werden kann, das sehr erzählerisch ist, das tolle Figuren hat und dass man auch wirklich lesen kann wie ein Roman und nicht nur einfach sozusagen die Techniken rausnimmt und damit irgendwas Tolles, Experimentelles macht. Aber ich würde ihm das, wie gesagt, nicht übel nehmen. Er war einer der ersten deutschen Leser, die sich da wirklich durchgequält haben in den 20er Jahren.
Ja, aber was das Buch wahrscheinlich ist, jetzt als Brühwürfel, als Modell für viele weitere Autoren, ist dieser, ich würde das mal Hyperrealismus nennen, also alles zu beschreiben. Das ist sozusagen der Versuch, das Leben in all seiner Banalität und seinen hochfliegenden Gedanken, dem Geplapper und den Sehnsüchten und den Oberflächlichkeiten, den hochtrabenden Gedanken und dem Unterbewussten darzustellen. Und das hat Schule gemacht. Also da fallen mir jede Menge Autoren ein, wie zum Beispiel John Dos Passos, der Amerikaner, der da so ein Stadtroman als Collage geschrieben hat. Arno Schmidt, Zettels Traum, der das dann sozusagen noch auf die Spitze treibt, indem er das Unterbewusste der Leute in parallel gedruckten Erzählsträngen darstellt. Rolf-Dieter Brinkmann ist mit dem Mikro durch die Stadt gelaufen und hat alles aufgenommen und alles so wiedergegeben. Also er hat sozusagen reingesprochen, was er sieht und das dann aufgeschrieben. Martin Walser hat solche Sprachspiele wie Joyce gemacht. Er hat einfach versucht, die Sprache an sich zu thematisieren. Der Peter Handkes Gedankenromane, Musils Mann ohne Eigenschaften, der eine ganze politische Welt darstellen wollte, damals in der K&K-Monarchie. Und bis heute, in Amerika gibt es eine große Strömung, zum Beispiel David Foster Wallace, die alles Mögliche in ihre Romane reinpacken und mindestens so sprachverspielt sind wie Joyce. Nur, ich würde dazu sagen, das ist alles gescheitert. Es geht nicht. Man kann in der Form des Romans die Welt nicht 1:1 abbilden. Man muss das anders machen. Man muss eine Dramaturgie entwickeln. Man muss eben doch Geschichten erzählen. Man muss auch Sachen weglassen. Man kann nicht alles, weil der Leser ist überfordert. Es ist eben nicht alles gleich wichtig. Und der Autor hat schon auch die Aufgabe, auszusortieren. Und da gibt es ja Gegenbeispiele. Ernest Hemingway war einer der ersten, der eben bewusst reduziert hat und dramatisiert hat, zugespitzt hat. Oder Raymond Carver mit seinen Erzählungen, die ja ihre Kraft dadurch gewinnen, dass ganz viel weggelassen wird. Also da gibt es unglaublich viele Leerstellen und das ist trotzdem realistisch. Also man bekommt trotzdem wahnsinnig viel mit, auch wenn nicht jedes Detail beschrieben wird und jeder Gedanke. Da wird überhaupt nicht in die Köpfe der Figuren reingeguckt, sondern die reden und dann gibt es ein paar Beschreibungen und den Rest muss sich der Leser dazu denken und das kann er auch. Also das ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise an Literatur, die mir persönlich sympathischer ist.
Das stimmt sicher, dass der Roman nicht in der Lage ist, die Welt als Ganze zu erfassen. Da würde ich dir vollkommen recht geben. Dass das so viele Leute in der Nachfolge von James Joyce probiert haben, ist aber, glaube ich, trotzdem gut, weil man mal gemerkt hat, was es für Möglichkeiten gibt. Also ich glaube auch nicht, dass man möchte jetzt nicht nur Romane lesen, die mindestens 1000 Seiten haben und die jedes Jucken am Finger beschreiben. Das wird dann ja auch irgendwann ermüdend. Joyce macht das ja in Wirklichkeit auch nicht, sondern er hat ja auch eine Erzählung und eine Dramaturgie da drin. Ich finde ein ganz gutes Beispiel, du hast jetzt viele Autoren genannt aus dem 20., teilweise 21. Jahrhundert. Es gibt eine englische Autorin, die heißt Emma McBride und die hat einen Roman geschrieben, A Girl is a Half-Formed Thing. Und dieser Roman besteht weitgehend aus inneren Monologen und erzählt Geschichten von heute, also aus dem 21. Jahrhundert, ist aber ein ganz dünnes Buch, ganz reduziert, ganz eigentlich formal und inhaltlich sehr konzentriert. Und Emma McBride hat sich in Interviews auf James Joyce berufen. Sie hat gesagt, sie hat lange versucht, ihren Stil zu finden, und als sie Ulysses gelesen hat, da ist ihr klar geworden, so geht es auch, und hat dann einen Weg für sich gefunden über das Innere der Figuren. Also nach wie vor werden Suppen zubereitet aus diesem Fleischextrakt, aber natürlich ist es klar, man möchte jetzt nicht ausschließlich Romane lesen, die versuchen, die Welt als Ganze zu erfassen. Das ist tatsächlich nicht möglich, das glaube ich auch.
Ist Joyce ein Angeber?
Es gibt ja viele schöne Anekdoten von ihm, wo er tatsächlich angibt, ne, wo er zu Leuten sagt, an diesem Buch werden sich Professoren noch jahrzehntelang die Zähne ausbeißen. Oder wo er hat mal gesagt zu jemandem, nach meinem Buch könnte man Dublin, wenn das mal zerstört werden sollte, könnte man das komplett wieder aufbauen. Das sind natürlich schon eindeutig Angeber-Zitate.
Ja, würde ich auch sagen.
Er konnte auch sehr selbstironisch sein, das muss man ihm auch lassen. Er wurde mal in Zürich auf der Straße angesprochen von einem Fan, und der hat zu ihm gesagt, darf ich die Hand küssen, die Ulysses geschrieben hat? Und er hat gesagt, nein, lieber nicht, die hat auch noch viele andere Dinge getan.
Ja, er war schon ein lustiger Vogel. Hat er eigentlich den Erfolg des Romans noch mitgekriegt? Also die Anerkennung?
Er ist ja 1940 gestorben, also 18 Jahre nach Veröffentlichung von Ulysses. Davon war leider das Buch ja viele Jahre in den USA und Großbritannien
auf dem Index, ne?
Ja.
Weißt du, wie viel davon verkauft wurde zu Lebzeiten von Joyce?
Er hat, glaube ich, die erste Phase dieses Erfolgs mitbekommen, ja. Also, dass es ein Thema war in der gesamten literarisch-künstlerischen Welt, das hat er mitbekommen. Er hat die Kontroversen darum mitbekommen, und ich glaube auch, er hat schon mitbekommen, dass es sehr gewertschätzt wurde, dass er da einen Meilenstein gemacht hat.
Die das verletzt, wenn D.H. Lawrence und solche Leute da so vernichtend gesprochen haben, oder hat er sich da einen Spaß draus gemacht, weißt du das?
Er war nicht jemand, der sich jemals beleidigt geäußert hätte. Ich habe nichts von ihm gelesen, wo er sozusagen sagt, ja, die sind so doof, die verstehen nicht, was ich will, und ich werde hier nicht gewertschätzt. Mein Eindruck ist, dass sein Bewusstsein davon, was das war, was er da gemacht hat, so groß war, dass er sicher war, dass das was Besonderes ist. So kommt es mir vor.
Das muss man, ist aber bei Musil ja auch so. Der hat das Buch ja nie fertig gekriegt. Der wurde ja von seinem Verleger Rowohlt durchgefüttert jahrelang. Und der konnte, glaube ich, seinen Erfolg nicht mehr genießen. Und weißt du, von was hat Joyce dann in den letzten Lebensjahren gelebt? Also hat er genug verkauft, um vom Ulysses leben zu können? Oder war er weiter Lehrer und so? Er hat ja unterrichtet, ne? Englische Sprache.
Ja, er hat in Triest unterrichtet, und er hat auch, glaube ich, später noch Unterricht gegeben, aber der hatte Mäzeninnen. Also interessanterweise stecken ja hinter diesem Roman, das kann man vielleicht später bei dem Feminismus-Thema nochmal anschneiden, der wurde von einigen Frauen gefördert, unter anderem von Harriet Weaver. Das war eine... Die kam aus einer industriellen Familie und hatte viel Geld, und die hat verstanden, was er da macht. Die war noch in einem...
Die hat das auch verlegt, ne? Die hatte eine Buchhandlung, Shakespeare.
Nee, das ist Sylvia Beach, das ist nochmal jemand anders. Die gehört auch dazu. Sylvia Beach war eine ganz, ganz wichtige Figur, weil die in der Avantgarde-Literatur und in der Szene in Paris einfach sehr viele Kontakte hatte. Aber Harriet Weaver war eine Engländerin, und die hat ihn unterstützt finanziell. Auch für Finnegan's Wake. Also die hat gesagt, Ulysses ist ein Meilenstein, wenn du weitermachen willst. Dann hat er gesagt, ich habe was noch Verrückteres vor. Weil Finnegan's Wake ist...
Von Finnegan's Wake wollen wir ja jetzt noch schweigen. Genau.
Und dann hat sie gesagt, klar, kein Problem, ich unterstütze dich. Und dann kam natürlich im Laufe der 20er und 30er Jahre auch zunehmend einfach dann doch Verkäufe von Ulysses, ne, in Irland, in anderen Ländern. In Paris und so weiter. Also da hat er dann schon auch...
Es war ein Longseller, ja, sozusagen.
Würde man sagen. Er war aber, glaube ich, nie wirklich wohlhabend. Das kann man auch sagen. Er kam ja auch nicht aus einer wohlhabenden Familie. Die Familie von Stephen Dedalus im Buch ist ja eigentlich seine Familie, also eine verarmte Familie mit vielen Kindern, aber wenig Geld.
Kommen wir nochmal zu dem Thema, warum das Buch juristisch angefeindet wurde. Ist Ulysses pornografisch?
Ja, es wurde zumindest damals so eingestuft. Die Frage ist immer, was Pornografie ist. Pornografie ist ja sozusagen intime Dinge sehen, Leuten bei etwas zuschauen, was super intim ist. Und es ist natürlich kein pornografischer Roman gemessen an dem, was wir heute als Porno sehen, was es im Internet gibt und so weiter. Aber ich würde schon sagen, dass er ein pornografisches Element hat, indem er sozusagen wirklich ganz nah an die Körper der Protagonisten rangeht. Und es gibt immer die berühmte Szene, wo Leopold Bloom masturbiert am Strand, wo er in Kontakt kommt mit einem Mädchen, das da sitzt, und die beiden haben so Blickkontakt und kommen in so eine Art erotische visuelle Beziehung, würde ich mal sagen, und er masturbiert dann an der Stelle, und das war immer der Anstoß für die Richter und für die Staatsanwälte und für die ganzen Kritiker damals, das Buch als pornografisch zu sehen. Ich finde aber schon ziemlich am Anfang gibt es eine Szene, die mir selbst fast 100 Jahre später noch so ein bisschen die Schuhe ausgezogen hat. Das ist, wie er mit Leopold Bloom auf die Toilette geht. Also Bloom geht zur Toilette und nicht pinkeln, sondern setzt sich richtig hin, und das wird akribisch beschrieben, völlig cool, ohne irgendeine Regung, einfach ganz sozusagen lässig, locker wird alles beschrieben, was da passiert, und das finde ich schon immer noch ganz schön krass, dass jemand das macht, dass er, also die Leute, in der Literatur ist es oft üblich, wenn die Körperfunktionen wie pinkeln und aufs Klo gehen oder furzen, und wenn sowas kommt, dass man sich dann dezent zurückhält und das gar nicht erwähnt oder nur so ganz verklausuliert. Und dass jetzt Joyce hingeht und da so mitgeht aufs Klo, das finde ich schon immer noch krass. Und ja, ich kann das in gewisser Weise verstehen, dass man das als pornografisch empfindet. Und na klar gibt es auch sexuelle Dinge. Auch im Monolog der Molly Bloom gibt es ja so ein paar Szenen, die ganz schön krass sind, wo sie sich Gedanken über die Schwänze der Männer macht zum Beispiel. Das war für die Zeitgenossen nicht leicht wegzustecken.
Naja, da geht es auch um Menstruation und alles Mögliche. Ich meine, wir sind ja heute härteren Tobak gewohnt, auch in der Literatur, Feuchtgebiete und so Sachen. Also das ist ja heute kein Tabubruch mehr. Das
nee,
ist ja
heute mittlerweile.
Aber ich wollte da noch was zu sagen. Ich meine, wir brauchen ja, also erstens wollte ich sagen, dass der Roman vielleicht auch ein Roman der Körperlichkeit ist.
Auf jeden Fall.
Es wird sehr viel über Körperlichkeit gesprochen.
Genau.
Und das war sicherlich auch etwas Neues. Und das gehörte natürlich auch zum Gesamtbild des Menschseins dazu. Der Mensch ist eben auch Körper und
Richtig.
Nicht nur hochfliegende geistige Gedanken.
Genau.
Und also diese Organe, die da immer angegeben werden, es wird ja auch gekocht, eine Niere wird gekocht und so. Das hat ja alles, das ist ja alles doppelbödig, ne? Da steckt ja viel drin.
Also kann ich noch mal kurz zu sagen, ein ganz großes Thema ist ja auch Hunger, ne? Es gibt bei Hunger, also wenn man Hunger hat, wenn man isst, wer wie isst, welche Gelüste beim Essen eine Rolle spielen. Es gibt ja ein Kapitel, das sogar von der Struktur her diesem Weg des Essens durch die Speiseröhre nachgebildet ist. Da geht Leopold Bloom durch eine lange Straße, das ist dann quasi die Speiseröhre, und er bleibt immer wieder stehen, weil es immer diese Kontraktionen gibt, wenn das Essen sich so Richtung Magen bewegt, und Joyce hält ihn immer so ganz kurz fest und lässt ihn dann weiter wandern, und das ist das Kapitel, in dem es ums Essen geht, und da wird sozusagen das Essen auf allen Gebieten, da wird es einem teilweise fast schlecht, wenn man das liest, weil man so nah an diesen inneren Organen ist die ganze Zeit.
Ich meine, man darf ja nicht vergessen, auch in der gegenwärtigen Literatur, es werden ja häufig wichtige Alltagsthemen ausgespart. Zum Beispiel gibt es unendlich viele Romane, in denen niemand arbeitet, also Geld verdient. Das war ja zum Beispiel das bei Martin Walser das Tolle. Der hat ja Romane hauptsächlich übers Arbeiten geschrieben. Also was das bedeutet, als Chauffeur eines reichen Industriellen zu fahren und dann nicht aufs Klo gehen zu können. Also da hat Joyce auch Schule gemacht. Und da bin ich ihm sehr dankbar, dass man eben sozusagen literaturfähig ist alles. Das ist wahrscheinlich die größte Lehre von Joyce. Man kann über alles schreiben. Und es gibt nichts, was tabuisiert werden müsste. Ist Ulysses, also das ist eine Frage, die du mir untergeschoben hast, auf die wäre ich gar nicht gekommen. Ist Ulysses ein feministisches Buch?
Das ist eine Frage, die eigentlich schon seit Beginn des, also seit das Buch rauskam, immer wieder diskutiert wird, weil Joyce hier etwas ganz Ungewöhnliches macht. Er gibt nämlich einer Frau, es ist ein Buch, in dem hauptsächlich Männer agieren. Die Hauptfiguren sind Männer, also Leopold Bloom und Stephen Dedalus sind hauptsächlich präsent. Und dann gibt er ganz am Schluss einer Frau das letzte Wort. Der berühmte innere Monolog der Molly Bloom. Und der nimmt ja auch einen ziemlich großen Raum ein hier. Also Das gesamte letzte Kapitel Penelope hat in der deutschen Übersetzung 70 Seiten und man hört ihr zu und man erfährt, was sie über ihn denkt und was sie über ihr Leben denkt, über andere Männer und man ist ganz nah bei ihr und das ist dann auch das letzte Wort. Also danach kommt kein Mann mehr, der das nochmal irgendwie einordnet oder zurechtbiegt oder so und der sie zensieren könnte. Und das hat man Joyce hoch angerechnet. Da hat man dann gesagt, ja, das ist wirklich mal was Neues. Das gab es vielleicht dann schon mal bei Flaubert, wie gesagt, Madame Bovary, aber dass man das so explizit macht und wie dann auch Molly Bloom mit den Männern abrechnet, das ist schon ungewöhnlich und auch für die Zeit. Jetzt ist es natürlich trotzdem so, dass das ein Männerbuch ist. Ne? Das ist zeigt eine Welt, die von Männern beherrscht wird. Und wir haben ganz viele Szenen, wo auch Männer einfach sozusagen Frauen begutachten wie so Objekte, wie Fleisch. Es gibt eine Szene in der Metzgerei, wo Blum im Prinzip eine Parallele hergestellt wird zwischen dem Fleisch, was da so im Laden hängt und dem Fleisch der Frau, die vor ihm steht und die er begehrt. Und wo man aus heutiger Sicht sagen würde, oioioi, das ist wirklich der männliche Blick in purer Form. Interessant ist vielleicht, dass diese Männerwelt trotzdem auch wieder sehr kritisch, teilweise wenigstens gesehen wird. Also und dass natürlich Blum eine interessante männliche Figur ist, weil er kein Macho ist. Also weil er niemand ist, der so die klassischen Versprechen des Männlichen wirklich einlösen würde. Der ist ganz schön gebrochen.
Es gibt ja Szenen, wo er sich als Frau fühlt, also wo er sich überlegt, wie ist es, wenn ich gebären würde und wenn ich meine Regel hätte und so.
Richtig, genau. Also Blum ist durchaus eine androgyne Figur. Es gibt eine Szene, wo er in die Badewanne geht oder in so einem Hammam drin ist und dann sein Körper verschmilzt mit diesem süßlichen, warmen des Hammams und sich die harte Männlichkeit total auflöst. Und auch sein Geschlecht, das wird dann beschrieben, verschwimmt so mit so einer Blume. Also wo sozusagen das harte Männliche so vollkommen im Strom verschwindet, das ist sicherlich sehr interessant, so vom Männlichkeitsbild her. Trotzdem ist Ulysses auch irgendwie ein Männerbuch. Also die wesentlichen Fragen in dem Roman werden zwischen Männern verhandelt, wie das halt in der Gesellschaft auch so war. Natürlich war der Chefredakteur von dieser Zeitung ein Mann und der Priester und die ganzen Leute, die was zu sagen haben, sind Männer. Und das spiegelt natürlich das ist ja die spätviktorianische Gesellschaft, die wir hier vor uns haben. Und da fing das edwardische Zeitalter so gerade an, aber man kann jetzt noch nicht von einer Gleichberechtigung sprechen. Das gibt es da eben auch nicht. So.
Warum ist Leopold Blum Jude? Joyce war ja keiner.
Ja, das ist eine total interessante Frage. Also ich glaube, dass Joyce... Die kann ich auch nicht erschöpfend beantworten, die gehört aber, da wäre ich jetzt wiederum nicht drauf gekommen. Schön, dass du das fragst, weil ich das, glaube ich, ganz wichtig finde eigentlich für Ulysses.
Es wird ja auch immer wieder thematisiert, also sehr krass auch, also die Judenfeindschaft, ja. Der Antisemitismus.
Das ist eigentlich so ein Grundding, das ihm im ganzen Roman immer wieder begegnet. Er wird immer wieder antisemitisch angegangen, ganz besonders in der Episode Kalypso, wo er vertrieben wird aus einem Pub und richtig sozusagen als Jude auch gebrandmarkt wird und klar wird, dass er nicht dazugehört zur irischen Gesellschaft. Und er kommt ja außerdem noch aus einer ungarischen Familie. Sein Vater war ein ungarischer Jude und er ist noch gar nicht so lange in Irland. Mhm. Und ich glaube, dass Joyce das gemacht hat. Joyce war Ire und war kein Jude, er war jesuitisch erzogen. Und ich glaube, Joyce wollte eine Außenseiterfigur in dieses Dublin hineinstellen und hat es dann doppelt markiert. Er hat dann gesagt, okay, der kommt aus Ungarn eigentlich, also nicht aus Irland. Und er ist aus einer jüdischen Familie. Und damit ist ein Mann, der eigentlich einen englischen Namen hat, Leopold Blum, ist gleichzeitig jemand, der kein Ire ist. Und es ist so wie so ein chemischer Test, ne? Wenn du so eine Figur dann durch so ein Dublin schickst, wie reagieren die Leute darauf? Ja. Und daran entlarvt er eigentlich die Dubliner Gesellschaft als ganz schön fremdenfeindlich. Und gerade dieser irische Nationalismus, der sich immer darauf beruft, auf das ursprünglich Irische. Und dann sieht man, wie Blum eben als Außenseiter auch immer weiter hinausgetrieben wird im Laufe des Romans. Und ehrlich gesagt, es ist ja wahnsinnig vertraut. Das erleben wir ja gerade wieder, die neue Fremdenfeindlichkeit, neuer Antisemitismus, auch in Deutschland, bei uns jetzt gerade. Also viele Szenen aus dem Roman sind so aktuell, ich wünschte, sie wären nicht so aktuell.
Aber das glaube ich auch, dass er sich bewusst einen Außenseiter gesucht hat, mit dem er sich dann auch identifizieren konnte als Mensch, als Autor. Da sind wir gleich bei der letzten und nächsten Frage. Ist ist dieses Buch politisch, sozialkritisch, ein Zeitkommentar?
Ja, mir ist beim Lesen von Ulysses aufgefallen, dass ich ganz vieles nicht weiß über die irische Geschichte. Ich musste vieles nachgucken. Ich kenne diese ganzen Figuren nicht so gut. Zum Beispiel den Parnell, der immer wieder auftaucht. Das war der irische Nationalist, der Freiheitsführer sozusagen, der dann auch hingerichtet wurde und der so ein Märtyrer der irischen Freiheitsbewegung ist. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit im Podcast immer gesagt, dass sich Joyce vom Nationalismus distanziert. Das stimmt. Gleichzeitig diese Freiheitsbewegung, die da ja auch drin steckt, zu der hat er schon eine Beziehung. Das merkt man dann manchmal auch. Seine Familie hatte eine Beziehung dazu. Ich glaube, dass Joyce schon Freiheit vom englischen Imperium recht gewesen wäre und dass er da irgendwie dafür war. Aber was er überhaupt nicht mochte, war der Nationalismus als Ideologie. Also, dass man sich jetzt auf das Irische alleine bezieht. Er war eben Kosmopolit. Ich halte das für einen absolut hochgradig politischen Roman, weil diese ganzen Themen alle explizit angesprochen werden und weil er sich da auch positioniert. Da gibt es ja ganz am Anfang auch eine Szene, ne, wo der Stephen Dedalus mit seinem Schulchef sich unterhält, der dann auch noch ein Frauenfeind ist und ein Antisemit. Und Stephen Dedalus sagt dann, und der beruft sich immer auf die Geschichte, dieser Schuldirektor, und Dedalus sagt dann, Geschichte ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen gedenke oder aus dem ich erwachen möchte. Und das ist eigentlich vielleicht sogar das Motto dieses Buches. Geschichte ist ein Albtraum, aus dem man erwachen möchte.
Und das war sicherlich auch die Lebenssituation der Iren damals. Ich meine, die hatten ja eine harte Zeit und waren ja die Kolonie der Engländer. Und Sean Fain kommt ja auch in dem Buch schon vor. Und das dazu hatte Joyce eine dezidierte Meinung. Das ist ja auch in seinen anderen Texten, wird das ja immer wieder thematisiert. Also, und das ist hochkompliziert. Und das ist bei fast allen irischen Autoren immer wieder ein Thema, dieses besondere Verhältnis der Iren zueinander mit Nordirland und diese ganzen Mythen und diese IRA dann später. Und da, jeder Ire fühlt sich verpflichtet, sich dazu irgendwie zu positionieren. Das ist eine Wunde, die bis heute nicht wirklich geschlossen ist. Wir erleben es ja jetzt mit dem Brexit, dass da wieder über die Grenzen diskutiert wird und was machen wir mit Nordirland, und vielleicht kommt es ja zu einer Wiedervereinigung zwischen Nordirland und Irland. Also das Thema ist ja nach wie vor aktuell. Und dazu gibt es auch immer wieder Kommentare und Stellen in dem Buch. Ja. Und das Politische ist ja auch das Gesellschaftliche, also das, was wir schon besprochen haben, die Stellung der Frau, die Männlichkeit, der Antisemitismus, auch wie die Leute miteinander umgehen, recht unfreundlich oft. Also das ist schon auch eine Zeitkritik, eindeutig.
Ja, es gibt da auch ein Schlüsselkapitel, das ist das schon erwähnte das ist das schon erwähnte Zyklopen. Der Zyklop in der Odyssee ist ja der Einäugige, der hat nur ein Auge. Und das wird hier von Joyce als Metapher benutzt. Also wenn du die Welt nur aus einer Perspektive betrachten kannst, einäugig bist, dann bist du sozusagen ein verbohrter irischer Nationalist. Die Figur, die da in der Kneipe sitzt in dem Kapitel, ist der Zyklop, der Einäugige, der verbohrte Nationalist. Und was Joyce macht und machen will, ist immer verschiedene Perspektiven einzubauen. Und das ist eigentlich die Grundidee dieses Romans überhaupt. Es gibt immer noch jemand, der die Sache anders sieht, aus einer anderen Perspektive, und dem überhaupt erstmal Geltung zu verschaffen. Das ist auch der Sinn dieser ganzen literarischen Zauberei, glaube ich. Also ja, es steckt wirklich eine ethische Idee dahinter.
Und das ist dann auch wieder sehr modern gedacht. Ne? Es gibt keine Wahrheit, es gibt alles ist multiperspektivisch. Es gibt verschiedene Meinungen, Wahrheiten, Sichtweisen, und darüber sollte man nicht gleich urteilen. Ja. Deswegen auch die Zurücknahme des Autors, der dann eben nicht urteilt, der einfach die Sichtweisen darstellt und so stehen lässt.
Es gibt ja den Begriff der Parallaxe im Buch, das wird aus der Naturwissenschaft übertragen, dass ein Gegenstand immer sich völlig anders darstellt, je nachdem, aus welcher Perspektive man ihn betrachtet. Und Joyce führt das an einem winzigen Detail vor. Im ersten Kapitel schiebt sich einmal eine Wolke vor die Sonne und verdunkelt den Himmel. Und Stephen Dedalus nimmt das wahr und das ist für ihn so ein Auslöser von Melancholie und er denkt da so an seine Exilzeit und so weiter. Und zur gleichen Uhrzeit, einige Kapitel später, erleben wir, wie Leopold Blum diesen gleichen Moment erlebt, also wie sich die Wolke vor die Sonne schiebt und der denkt darüber was ganz anderes, der sieht das auch anders, beschreibt das anders, sodass das gleiche Phänomen für zwei Figuren ganz unterschiedliche Bedeutung hat und das ist nur ein Detail mit dieser Wolke, aber daran sieht man das eben und das ist sozusagen, glaube ich, der Auftrag, den Joyce sich gegeben hatte, zu sagen, Leute, jeder sieht die Welt anders.
Ist schon irre, wenn man sich überlegt, so eine Wolke, ne? Das hat er sich ja alles ausgedacht und sich aufgeschrieben. Wahrscheinlich war er da irgendwo, ist spazieren gegangen und Wolke verdunkelt Sonne, muss ich in meinem Roman vorkommen lassen. Das ist schon echt irre, was der da für einen Aufwand betrieben hat. Das, allein dafür muss man ihn schon bewundern.
Ja, das auf jeden Fall, auch da den Überblick behalten zu haben. Also das ist schon echt verrückt. Also gerade mit diesem Flugblatt und was es da noch alles gibt. Es gibt ja eine Wette, die da läuft, so eine Pferdewette, die die ganze Zeit auch eine Rolle spielt. Also wer sagt wann wem welchen Tipp und wer schnappt das auf und setzt dann wie viel auf dieses Pferd und dann gewinnt aber ein anderes. Und was bedeutet das jetzt? Also allein das, den Überblick zu behalten, wie diese Pferdewette sich auf das Leben von insgesamt 7 Leuten oder so auswirkt, allein das schon, da hätten viele andere Erzähler schon die Waffen gestreckt, aber er zieht das ganz cool durch. Es gibt natürlich auch Leute, die Fehler gefunden haben im Ulysses, ne? Also es gibt vielleicht auch Sachen, die nicht hundertprozentig funktionieren, aber mein Gott, es ist eben Nobody is Perfect gilt dann da auch.
Gibt es eigentlich eine Fortsetzung? Hat jemand mal den nächsten Tag beschrieben?
Das ist eine gute Idee, habe ich noch nicht. Also es gibt eine Paraphrase interessanterweise und zwar gibt es einen Roman von Reto Henny, ein Schweizer Schriftsteller, der heißt Blums Schatten. Und der erzählt aber eigentlich Ulysses nochmal nach in sehr viel dünner, ganz dünnes Buch. Den zweiten Tag, also in den 17. Juni 1904, hat meines Wissens noch niemand beschrieben. Also wenn jemand von den Hörerinnen und Hörern das weiß, dann gerne den Hinweis. Ansonsten wäre das doch eine Idee für dich, oder? Willst du das machen?
Bin ich irre?
Das stimmt. Okay.
Ja. Haben wir es, oder?
Ich glaube, wir haben es. Vielen Dank. Das war mal eine Tour durch die Welt von Ulysses und die Bedeutung. Thomas, ich danke dir ganz herzlich, dass du, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass deine Wertschätzung in letzter Zeit ein bisschen gestiegen ist für das Buch. Kann das sein?
Immens, ja. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich meine alten germanistischen und anglistischen Instrumentarien wieder rausholen konnte. Man hat dann doch nicht umsonst studiert.
Das ist also auch ein Plädoyer fürs Germanistikstudium, dieser Podcast. Okay, also vielen Dank, lieber Thomas, und bis bald. Danke.
Ja. Viel Spaß beim Schneiden. Ciao.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die zweite Folge des Podcasts Ulysses lesen. In der dritten Folge werde ich mit der Hamburger Schriftstellerin Katharina Hagena sprechen. Katharina Hagena wurde bekannt durch den Roman Der Geschmack von Apfelkern und hat dann weitere Romane geschrieben, die alle sehr gut aufgenommen wurden, sehr erfolgreich waren. Und sie hat über James Joyce und Ulysses promoviert und auch über ihn geschrieben. Und ich werde mit ihr sprechen über das Thema Leben mit Ulysses im August. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.